Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Reddit, Twitch, YouTube, Facebook, Twitter, große Namen sind das aus dem Social-Media-Bereich. Diese ganz verschieden organisierten Plattformen, die haben aber eins gemeinsam, sie alle haben in den vergangenen Tagen rechte Akteure bei sich rausgeschmissen.
Rechtsextreme Kanäle, Netzwerke, die einen Umsturz in den USA herbeiführen wollten. Bei Twitch, da wurde Donald Trump gesperrt und bei Twitter hat es ihn auch schon wieder erwischt. Wegen eines urheberrechtlich geschützten Fotos wurde er da vorgestern vorübergehend gesperrt.
Ja, und das ist schon so ein bisschen auffällig, dieses plötzliche Engagement, das die Social-Media-Plattformen da an den Tag legen auf einmal. Aber was genau steckt dahinter? Matthias Finger erzählt uns erstmal, was genau da alles passiert ist.
So, das war's. Der Geldhahn wird zugedreht. Selbst deutsche Werbekunden wie VW, SAP und Adidas schalten seit einer Woche keine Reklame mehr auf Facebook, weil der Social-Media-Riese nicht nachhaltig genug gegen Hate Speech vorgehe. Es kommt nicht gut, wenn Werbespots für neue Waschmaschinen direkt vor Verschwörungstheoretikern laufen.
Wir akzeptieren rund um unsere Inhalte und Diskussionen darüber keine unbegründeten, irreführenden oder falschen Informationen. Und wir tolerieren auch keine Hassreden,
schreibt Siemens. Was auf Facebook neben Reklame für neue Produkte verbreitet wurde, schien vielen großen Werbekunden lange egal. Doch die Aktivisten wenden sich nun direkt an die werbenden Konzerne und haben Erfolg.
Dies ist kein Boykott mit der Absicht, Facebook als Werbeplattform für immer den Rücken zuzukehren. Dies ist nur eine Pause, um Facebook zu zeigen, was passiert, wenn die Firma nichts gegen Rassismus tut. Und gegen Verschwörungstheorien, Antisemitismus, die Leugnung des Holocausts und einfach alle Formen des Hasses,
erklärt Jonathan Greenblatt, Chef der jüdischen Anti-Defamation League. Sie hat mit anderen Organisationen die Aktion Stop Hate for Profit ins Leben gerufen. One people, one nation, and immigration. Auch YouTube entfernt plötzlich Kanäle, darunter vom ehemaligen Ku Klux Klan-Anführer und Neonazi David Duke, dem rechten Verschwörungstheoretiker Stéphane Molyneux und Richard Spencer, dem bekanntesten Gesicht der rechtsextremen Alt-Right-Bewegung. Und während Twitter Donald Trumps regelmäßige Hasstiraden zwar im Namen des öffentlichen Interesses nicht löscht, aber als gewaltverherrlichend kennzeichnet, geht die Livestreaming-Plattform Twitch einen Schritt weiter.
Ladies and gentlemen, the President of the United States, Donald J. Trump.
Und macht den Kanal von Donald Trump zeitweise dicht. Der Grund? Trump bezeichnete mexikanische Immigranten in einer Rede als Vergewaltiger. Und auch für Trumps Anhänger wird es eng in den sozialen Medien. 2016 noch galt das Subreddit The Donald auf dem Nachrichtenaggregator Reddit als eine der mächtigsten Communities der ganzen Plattform. Jetzt wurde das Unterforum geschlossen. Mittlerweile will auch das größte soziale Netzwerk eine Richtungsänderung einschlagen.
Wir erweitern unsere Regeln und verbieten Behauptungen, dass Menschen aufgrund ihrer Ethnie, Herkunft, Religion, Kaste, sexuellen Orientierung, Geschlechtsidentität oder als Migranten eine Bedrohung darstellen für die Sicherheit, Gesundheit und Überlebensfähigkeit anderer,
erklärt Mark Zuckerberg. Hass soll auch hier künftig keinen Platz mehr haben.
Das ist wirklich erstaunlich. Lange haben sich Facebook und Co. gewehrt. Auf einmal lenken sie ein. Wo kommt diese Sinnesänderung her? Hat sich da vielleicht sogar komplett etwas im Selbstverständnis der großen Tech- und Social-Media-Firmen gewandelt?
Darüber haben wir mit Gisela Schmalz gesprochen. Sie ist Professorin für strategisches Management und Wirtschaftsethik an der Rheinischen Fachhochschule Köln und außerdem Autorin des Buches Mein fremder Wille. Und da geht es um die Frage, wie wir uns freiwillig den Tech-Eliten ausgeliefert haben und die dadurch abkassieren.
Der Gedanke liegt nahe, dass es auch jetzt wieder ums Geld geht. Unsere erste Frage an Gisela Schmalz: Warum findet jetzt ein Umdenken statt bei den großen Plattformen?
Der Wind dreht sich gerade in den USA, ne? Also der Wind dreht sich gegen Hate Speech, gegen Rassismus und gegen den US-Präsidenten Trump. Die Leute gehen auf die Straße und die sind auch sichtbar. Und deswegen müssen die Tech-Firmen, plattformbetreibenden Firmen hinterherziehen. Ja? Da, wo die Masse hinrennt, müssen die auch hinrennen, weil sie damit ihr Geld verdienen. Die brauchen die Gunst der Nutzenden, weil sonst keine Werbekunden kommen. Ne? Das ist der eine Grund. Und der Gegenwind ist stark, weil ihnen immer droht, reguliert zu werden. Also auch ihre Inhalte oder Personen, die Hate Speech verbreiten, zu blocken und da eben Gesetze gegen diese Konzerne zu wenden. Und sie betreiben quasi vorauseilend Selbstzensur, schmeißen Leute von ihren Plattformen oder Inhalte raus, damit der Gesetzgeber ihnen nicht dazwischen funkt.
Wenn man sich den Fall Facebook jetzt mal genauer anschaut, da haben ja zuletzt ziemlich viele große Firmen angekündigt, erstmal keine Werbung bei dieser Plattform zu schalten. Unter diesem Hashtag StopForProfit gibt es eine Kampagne, also von zivilgesellschaftlichen Organisationen, die das eben vorantreibt. Aber da stellen sich ja gleich mehrere Fragen auf einmal. Nämlich zuerst mal, lässt sich Facebook durch sowas überhaupt wirtschaftlich unter Druck setzen? Und dann auch, geht es hier nicht eher um eine Art PR-Gesichtsverlust für Facebook, wenn sie denn da jetzt einlenken?
Ja, das sehe ich auch so. Also Facebook ist von der Gunst der Masse abhängig. Die sind im wahrsten Sinne populistisch, also im Sinne von, wir laufen der öffentlichen Meinung hinterher, wir möchten beliebt sein bei möglichst vielen Nutzenden, gerade in der jungen Generation. Also Instagram gehört ja auch zu Facebook. Und dass sie sich jetzt von ein paar werbetreibenden Unternehmen, die kurzzeitig aufhören, Werbung zu schalten, auf ihren Plattformen unter Druck setzen zu lassen, glaube ich eher nicht. Zumal diese Wirtschaftsfirmen durchaus von den plattformbetreibenden Firmen abhängig sind. Ja, die müssen sich darüber an ihre Endkunden wenden. Das ist der Kanal. Und das heißt, die Tech-Firmen sind immer noch am längeren Hebel dabei.
Das heißt, Sie glauben, dass Facebook nicht unbedingt auf die Werbetreibenden, die jetzt da diese Aktionen vorantreiben, angewiesen ist, sondern umgekehrt. Die Firmen brauchen Facebook und deshalb kann das eigentlich nur so ein kosmetisches Ding sein?
Ja, also wie gesagt, ich glaube, die wollen ihre Kunden, ihre Posting bereiten und kommunikationsbereiten Nutzer nicht verlieren und versuchen deswegen, sich politisch bei denen auch beliebt zu machen. Es ist nur indirekt, dass die werbetreibenden Firmen sie interessieren, weil sie daran Geld verdienen, aber sie verdienen das Geld nur über den zwischengeschalteten Endnutzenden. Davon müssen viele da sein und wenn nicht viele da sind, springen die Werbekunden sowieso ab. Also in erster Linie ist deren Markt, der sind die Endkunden, ja? Also die Nutzenden, denen wollen sie gefallen, damit dann die Werbekunden kommen.
Wenn man jetzt aber mal, wir wissen ja nicht genau, was die Beweggründe jetzt waren, warum Facebook da eingelenkt hat, aber wenn man jetzt mal davon ausgeht, es hat hier tatsächlich Einfluss gehabt, dass Unternehmen da Druck ausgeübt haben, ja. Wie sehen Sie das denn überhaupt? Also ist das eine adäquate Art und Weise, solche Plattformen in die Schranken zu weisen, also über die Unternehmen?
Durchaus. Also ich glaube, dass wirtschaftlicher Druck eine andere Methode ist, mit diesen Technologiefirmen zu sprechen. Die sind wahnsinnig mächtig und eben auch reicher als die werbetreibenden Kunden. Und natürlich sind die abhängig von den werbezahlenden Konzernen. Und wenn die drohen, sich zurückzuziehen, ist das zumindest ein Aufbäumen dagegen. Es ist ein Signal auch in die Öffentlichkeit, gerade wenn solche Kampagnen gestartet werden. Es gibt also eine Hoffnung, dass hier eine Vielstimmigkeit auf einmal da ist und eben nicht nur nach dem Gesetzgeber gerufen wird, der offenbar auch ausfällt, gerade in den USA. Also es ist gut, dass die Konzerne das Ding jetzt selber regeln, dass also Werte über die Konzerne, also ethische Werte oder demokratische Werte, Werte von Gerechtigkeit, auf einmal durch wirtschaftlichen Druck in die plattformbetreibenden Firmen gesetzt wird.
Ist es nicht trotzdem auch problematisch, dass auf einmal so Firmen so eine gesellschaftliche Rolle bekommen? Also das, was Sie schon meinten, was eigentlich der Gesetzgeber oder die Zivilgesellschaft vielleicht aufbauen müsste, das wird da in die Hände von privaten Firmen gegeben. Die sollen auf einmal für uns diese Arbeit erledigen?
Absolut gefährlich. Sie haben völlig recht. Also diese Firmen haben, wie gesagt, wirtschaftliche Macht. Die haben technologische und Wissensmacht. Die haben psychologische Macht über die Endnutzenden. Ja, die wissen alles über die Endnutzenden. Und auf einmal schiebt man ihnen noch politische Macht zu oder ethische Macht. Auf einmal fordern Konzerne oder eben auch Bürger und Bürgerinnen über solche Kampagnen, dass diese Konzerne selbst tätig werden in Sachen Werten und Ethik. Ja, also das ist höchst problematisch. Aber wie gesagt, wenn in den USA vor allem der Gesetzgeber, die Gesetzgeberin und der Präsident und sein Stab ausfallen als Wertebeschützende, dann bleibt der Öffentlichkeit und den Konzernen nichts anderes übrig. Und dann ist es auch der bessere Weg. Dann verlasse ich mich lieber auf Adidas, ja, dass die dafür sorgen, dass Werte bei Plattformen wie Facebook oder Twitter etc. Eingesetzt werden als auf Trump. Ja.
Also, um das mal zusammenzufassen, in so einer Situation, wie wir die in den USA haben, wo halt bestimmte politische Kontrollmechanismen gerade ausfallen, da ist das durchaus ein Vorgang, aus dem man etwas ziehen kann, wie man Plattformen zum Umdenken bewegen kann.
Ja, man kann daraus lernen, dass man als Bürger und Bürgerin durchaus diese Macht hat, tätig zu werden, dann, wenn man sich direkt an diese Konzerne wendet. Also ich habe in meinem Buch Mein fremder Wille mich genau damit auch auseinandergesetzt, geschrieben. Man muss sich an die wenden, am besten eben in Kampagnen. Das ist ein Druck der Öffentlichkeit, der die zum Einlenken bringen kann. Gerade dann, wenn wir uns nicht mehr auf Politiker und Politikerinnen verlassen können.
Ja. Aber was ist denn der Hebel der Bürgerinnen? Also klar, die können sich an die Konzerne wenden, aber letztendlich degradiert das doch dann auch die Bürgerinnen und Bürger irgendwie eigentlich zu Konsumenten, oder?
Nein, keineswegs. Also deren Macht liegt immer darin zu gehen, also die Plattform zu verlassen.
Aber ist es nicht trotzdem so, dass diese großen Firmen fast schon Monopolstellung haben und dann ist es eben mit dem Wechsel woanders hin doch nicht so einfach? Also jedenfalls nicht in großer Zahl. Natürlich gibt es auch eine alternative Suchmaschine zu Google, aber trotzdem, wenn Milliarden diesen Begriff googeln einfach schon so in ihre DNA übernommen haben, das ist doch wie ein Monopol. So einfach wird das ja nicht sein, da so eine Massenbewegung, die dann weggeht von Google zu organisieren zum Beispiel.
Das ist nicht einfach, nein. Da bedarf es viel Aufklärung und wirklich vieler Leute, die auf die Straße gehen oder online demonstrieren. Das geht nur in Massen, das ist völlig richtig. Aber die Plattformen sind ja auch da oder die würden dann auch entstehen. Ich würde auch immer ethisch-demokratische Plattformen und Plattformmanagement fordern. Und wenn da jetzt ein kleiner Ansatz ist, in die Richtung zu arbeiten, dann ist das ein guter Ansatz, weil es gibt Alternativen zur Suchmaschine Google. Wenn alle da wechseln würden, ja, dann könnte man die platt machen. Wir machen die ja zu Monopolen. Wir Menschen, die diese Plattform nutzen, machen die zu Monopolen. Sonst niemand.
Sagt Gisela Schmalz, Professorin für Wirtschaftsethik und strategisches Management hier bei Breitband im Deutschlandfunk Kultur.